Das ist Zukunft Schule, der Podcast für Bildung mit Weitblick. Und mein Name ist Denise Lapöck. Heute haben wir einen Gast bei uns, einen Mann, der sich darüber Gedanken macht, wie Schule im Jahr 2048 aussehen könnte. Professor Gerhard Dehaan ist einer der renommiertesten Bildungsforscher in Deutschland. Guten Tag, Herr Dehaan.
Muss ich eine Sekunde gedulden?
Ja, ja.
Handy am besten im Fokus oder auch?
Jetzt versuche ich ganz leise zu sein, was Nebengeräusche angeht.
Ach so, dann würde ich sagen, wenn Sie bereit sind, legen wir einfach los.
Ja.
Ich würde Ihnen jetzt gerne jeweils zwei Schlagworte nennen und Sie um eine kurze Antwort und eine kurze Begründung bitten.
Oh je.
Informatik oder Latein?
Informatik. Latein, das weiß man inzwischen, taugt nicht dafür, was man immer glaubt, dass man dadurch strukturierter denken lernt oder Grammatik eher erfasst etc. Das ist alles inzwischen wissenschaftlich belegt, dass es dafür nicht taugt. Die Informatik braucht man heute insofern, als wir in einer ganz stark, wie sagt man so schön, digitalisierten Welt leben. Bei der Informatik geht es mir aber nicht so sehr darum, dass man sagt, ich lerne jetzt noch eine Computersprache oder auch mehrere, sondern eher darum zu durchschauen, was eigentlich mit Daten passiert, wie die verarbeitet werden, was man selber von sich auch preisgibt in diesem Kontext und wie letztlich auch dann Algorithmen gestrickt werden, sodass man uns im Grunde in unseren routinierten Verhaltensweisen sehr, sehr schnell durchschaut.
Zweites Duo, Coach oder Lehrer?
In Zukunft würde ich sagen, ist der Coach gefragt und nicht mehr der Lehrer oder die Lehrerin. Die sind ja momentan immer noch die Gatekeeper, wenn man so will, in Bezug auf das, was da gelernt werden darf innerhalb des schulischen Kontextes. Aber diese Gatekeeper-Funktion haben sie letztendlich ja schon sehr lange verloren. Also in den 1950er Jahren, da konnte man noch eine Schule bauen, das ist in Österreich in der Nähe von Salzburg passiert. Da steht in großen Lettern drüber, die Schule ist das Tor zur Welt. Aber heute ist die Schule nicht mehr das Tor zur Welt, sondern das ist das Internet. Also wir haben sehr viele Belege dafür, dass das meiste, was Kinder oder Jugendliche wissen, im Hinblick auf das, was sie auch im Alltag für bedeutsam halten, nicht aus der Schule stammt, sondern aus den Massenmedien.
Das letzte Wort, du vorerst, Frontalunterricht oder Projektarbeit?
Projektarbeit. Der Frontalunterricht, so wie er in Deutschland praktiziert wird, ist ja eine sogenannte, oder ich nenne das mal so Osterhasenpädagogik oder von ihm formuliert fragend entwickelnder Unterricht. Die Lehrkraft stellt eine Frage und die Schülerinnen und Schüler raten sich so langsam an die Antwort heran, die die Lehrkraft schon weiß. Und dann heißt es ja, ja, ungefähr, ein bisschen richtig, ja, oder gar keine Reaktion auf eine Meldung. Das ist langwierig, langweilig, aber dominiert bis heute eben den schulischen Unterricht. Wenn man in Projekten lernt, dann ist das ein entdeckendes Lernen. Das heißt also, das, was man sich dort aneignet, bleibt auch über längere Zeit hängen. Man weiß, warum man dieses gelernt hat, warum man bestimmte Erkenntnisse braucht, vielleicht auch im Bereich von Physik oder chemische etc. Und das halte ich für ausgesprochen hilfreich, wenn es darum geht, sich so etwas anzueignen, dass man später in irgendeiner Form auch noch rekonstruieren kann. Ich glaube, Jahre ist es ja, da hat Walter Kempowski mal einen schmalen Band veröffentlicht, der hieß Immer so durchgemogelt. Da hat er 5000 Personen in Deutschland befragt, was sie aus der Schule noch wissen. Da kamen manchmal so allgemeine Formeln, die niemand mehr erklären kann, E gleich M mal C Quadrat. Aber an vielen Stellen wurde darauf rekurriert, dass man sich an bestimmte Ereignisse erinnern konnte, Ausflüge, die gemacht wurden, Projekte, die realisiert wurden. Das ist das, was bei den Menschen hängen bleibt. Von daher ist der Projektunterricht mein Favorit. Es sei denn, darf ich noch was dazu sagen?
Natürlich, bitte, bitte.
Es sei denn, man betreibt den Unterricht als klare Form von Instruktion. Das ist auch wiederum nicht von der Hand zu weisen. Instruktionen heißt, und das kennen viele, die vielleicht auch zuhören aus den Universitäten, das sind dann eben Vorlesungen, die gehalten werden, wo man kondensiert einen bestimmten Stoff vermittelt bekommt, dann natürlich auch nachfragen kann, das nacharbeiten kann. Aber dann hat man eben nicht diesen langwierigen, langatmigen Prozess, an Dinge sich heranraten zu müssen, die man so eigentlich noch gar nicht kennt.
Wir reden ja hier nur über die Zukunft. Ich muss gestehen, ich kann mir schon schwer vorstellen, was das nächste Jahr passieren kann, passieren wird. Und Sie denken schon ans Jahr 2048. Was sehen Sie denn da in der Zukunft?
Das kommt darauf an, wie man die ganze Sache angeht. Also wie wir das tun, ist, dass wir sagen, schauen wir uns an, was sind große gesellschaftliche Felder und was können wir da an Entwicklungen wahrnehmen? Also im sozialen Bereich, aber auch im Bereich von Ökonomie, Technologie. Ökologie gehört auch dazu in einem Segment von Politik. Und dann gibt es schon so Elemente, die uns allen in vielen Bereichen auch ganz offensichtlich vor Augen liegen. Etwa das Phänomen der Beschleunigung von allen Prozessen. Etwa, ja. Oder dieses Phänomen von Digitalisierung. Oder das schon lange wachsende Interesse an Partizipation, also Teilhabe in Entscheidungsprozessen. Diese Dinge muss man dann schon mit berücksichtigen, also erst den großen Kontext aufmachen, bevor man sich mit dem Bildungssystem selber befasst. Das wird eben ausgesprochen selten getan. Also wenn etwa die Kultusministerkonferenz sagt, ja, wir brauchen eine Studie zur Zukunft, dann beschäftigen die sich mit der Frage, wie viele Schüler tauchen in 5 Jahren auf und wie viele Lehrkräfte brauchen wir? Und endet dann meist auch noch in großen Irrtümern. Aber wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt und, wie heißt es so schön, Zukunft ist die zentrale pädagogische Kategorie, von der alles abhängt, dann muss man anders fragen. Dann muss man fragen, wie lange dauern eigentlich Reformprozesse? Und wenn wir dann nur das schulische Segment uns einmal anschauen, dann dauern Reformprozesse mindestens 30 Jahre. Das ist ein langer Zeitraum, wird vielleicht viele erstaunt, denken, die Dynamik ist viel größer. Ist es aber nicht. Schauen Sie, PISA 2000, und da sind wir jetzt ungefähr 20 Jahre nach PISA 2000. Wenn man sich die Ergebnisse heute anschaut, dann kann man nicht sagen, wir hätten große Sprünge gemacht, etwa im Bereich von Deutsch, Naturwissenschaften, Sprachenlernen etc. Das sind alles ganz langsame Entwicklungsprozesse. Das trifft auch auf solche sehr dynamischen Themen zu wie Inklusion. Auch da ist im Hinblick auf diejenigen, die von der Inklusion tatsächlich etwas haben, bisher eben ausgesprochen gering. Und insofern sagen wir, man muss mindestens ins Jahr 2048, 2050, sagen wir jetzt, schauen, um die Frage zu stellen, wie müssen wir uns heute aufstellen, damit wir da adäquat rauskommen. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie es seine Schule konstruiert oder das Bildungssystem, sage ich mal lieber, konstruiert, die da adäquat rauskommt. Und da ist Schule eben nur eine Option, die man dann sehen kann. Nicht? Also die ziemlich robust ist, diese Option, weil Schule langsame Veränderungen nur zulässt, auch über die Jahrhunderte betrachtet, ist das so. Und die anderen Optionen sind vielleicht eher vage oder nicht so stabil. Eine wäre, wir bewegen uns in Richtung von Bildungslandschaften. Das heißt, lokal tragen sehr viele Akteure zur Bildung bei oder zur Entwicklung einer Lernbiografie, einer erfolgreichen Lernbiografie einer Person. Oder ein drittes, was immer stärker diskutiert wird, ist natürlich das Element der Digitalisierung, wo man sagt, wozu braucht man eigentlich noch Schule, wenn man das doch alles auch anders lernen kann als in schulischen Kontexten mit durchschnittlichen Lehrkräften.
Da eine Nachfrage zu den Reformprozessen. Kann man die denn Ihrer Meinung nach beschleunigen oder ist das nicht realistisch?
Ich halte das ehrlich gesagt für wenig realistisch. Einfach aufgrund der Strukturen, die wir haben. Also man braucht sich ja nur den Korpus der Lehrkräfte anschauen, über die wir verfügen momentan. Und wenn man sich dann anschaut, wie werden die heute ausgebildet, die dann in Zukunft in die Schule gehen, dann wird man sagen müssen, auch die sind im Grunde abonniert auf eine stark fachliche Orientiertheit des Unterrichts, auf ein klassisches Methodenrepertoire, haben wenig kognitionspsychologische, biologische Kenntnisse. Dieser Bereich wird immer stärker auch in den Hochschulen in die Seite gedrängt. Und auch im pädagogischen Bereich sind ihre Qualifikationen nicht sehr groß. Wenn das aber die heutige Studierendengeneration ist, die dann zukünftig die Schule halten wird, dann bin ich da nicht sehr optimistisch, dass sich da grundlegend etwas wandelt. Und was Ähnliches gilt ja auch für die Feststellung von den Rahmenbildungslehrplänen, wie immer die jeweils heißen in den Bundesländern. Auch wenn wir uns da anschauen, wie die Dynamik ist, so war die letzte, kann man sagen, größere Reform Anfang der 1960er Jahre, als man sagte, es kommt drauf an, den Unterricht wissenschaftsorientiert zu machen. Aber man hat nicht gerührt, kann man sagen, an der Fachstruktur. Man hat dann nur vielleicht noch mal draufgepackt und gesagt, ja, Politik müssen wir jetzt mal halbieren, weil wir auch die Ökonomie noch unterbringen müssen zum Beispiel, nicht? Oder dass man jetzt im Grundschulbereich sagt, ja, Sachunterricht, schöne Sache, aber da muss man auch die Geschichte noch mitnehmen. Und dann fehlen den Lehrkräften schon wieder alle Kompetenzen, das auch zu können.
Herr Dehan, Sie hatten auch die Digitalisierung und die sozialen Medien, Massenmedien angesprochen und da klang so ein bisschen durch, braucht es da die Schule überhaupt noch? Also wäre ein denkbares Modell, die Schulen, ich formuliere es jetzt mal sehr überspitzt, abzuschaffen, weil es sie nicht mehr braucht?
Also die Schule wird sicherlich nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen, obwohl man sich in der Zukunftsforschung immer das vorstellen sollte, was man sich erstmal nicht vorstellen kann. Nein, Die Schule könnte sich insofern selber abschaffen, als sie, wie kann ich das formulieren, so etwas bekommt wie eine Irrelevanzbescheinigung. Sehen Sie, im schulischen Bereich ist es ja hauptsächlich so, dass man da epistemisches Wissen erwirbt, also geronnenes Wissen, das, was man sagt, das kann man tradieren, das ist in den Handbüchern vorhanden etc. Dieses Wissen ist in den größten Teilen ja längst digitalisiert, und zwar in einer Form, dass man sagen kann, hey, da sind wirklich Leute, die können einem Mathematik vom Satz des Pythagoras bis was man sonst noch braucht, in einer Topform beibringen. Und wenn ich die eine Variante nicht verstehe, dann gibt es noch 10 andere, an denen ich das Ganze lernen könnte. Und dieser ganze Bereich dessen, was man als formalisierte Form von Erkenntnissen bezeichnen kann, die sind am leichtesten natürlich in digitalisierter Form überführbar, nicht? Mhm. Und wenn man sagt, das ist aber der Kern von Schule, dann würde ich sagen, hat das nicht mehr die große Bedeutung. Und es gibt noch einen anderen Argumentationsstrang. Heute ist es ja so, dass die Schule auch insofern Gatekeeper ist, als sie Zuteilungen macht, nicht? Also auf der Basis von Zeugnissen, Noten, die da sind und den Abschlüssen, die man dann mitbringt, liefern sie für die aufnehmenden Institutionen, ob das Hochschule ist oder ein Unternehmen ist, liefern sie im Grunde die Kriterien. Aber das tun sie immer weniger. Auch wir an der Hochschule fragen inzwischen ja stark nach Motivation. Warum möchtest du das studieren? Und auch die Betriebe fragen inzwischen nach, also, ja, was hast du noch außer Schulnoten? Gibt es bei dir noch sowas wie ein Portfolio? Kannst du nachweisen, dass du noch was anderes gemacht hast? Hast du dich sozial engagiert? Bist du in der Schülerfirma aktiv gewesen? Und dies wird mehr und mehr zu einem zentralen Kriterium für die aufnehmenden Einrichtungen, zu sagen, diese Person ist für das, was sie bei uns machen will, wirklich geeignet.
Weil wir jetzt schon mal so über dieses Schulsystem an sich gesprochen haben, wenn Sie einen Zauberstab hätten, also wenn Sie die Möglichkeit hätten, ein komplett neues Schulsystem aufzubauen, welche Entscheidungen würden Sie treffen?
Das fragen Sie mich jetzt persönlich, nicht?
Ja.
Also mein Favorit ist sicherlich nicht die komplette Digitalisierung, weil das auch sehr viele Bildungsverlierer erzeugen wird.
Welche?
Die Digitalisierung setzt voraus, dass man in starkem Maße selbst reguliert lernen kann. Also sich selbst motivieren, auch dranbleiben, wenn man mal scheitert etc. Und das können längst nicht alle. Und viele Kinder und Jugendliche sind ganz stark davon abhängig, auch aufgrund ihrer Sozialisation kann man sagen, dass sie angeleitet werden für Lernprozesse oder auch eine stärkere Motivation von außen erfolgt. Und das ist innerhalb dieser digitalisierten Welt eben viel, viel weniger der Fall. Und ein selbstreguliertes Lernen ist nicht etwas, das können wir von heute auf morgen, kann ich Ihnen viele Beispiele aus der Hochschule geben, sondern das ist ein Prozess, der braucht ungefähr 4 Jahre, sagt man. Also bis man auch diese sogenannten metakognitiven Fähigkeiten hat, um die Motivation aufrechtzuerhalten, Enttäuschungen verarbeiten zu können, Mechanismen zu wissen, sich selber auch mal zu belohnen. Das ist alles nicht so einfach zu haben. Insofern ist die Digitalisierung sicherlich, wie ich finde, ein tolles Hilfsmittel. Und mit interessanten Perspektiven, weil es eben auch unseren Zugang zur Welt enorm erweitert und auch erleichtert. Aber ich hätte eher eine Option für das, was ich vorhin mal kurz angedeutet habe mit den Bildungslandschaften. Mhm. Also, dass man sagt, die Schule ist nur ein Part in einer Community, wo man sehr viele Lerngelegenheiten und Lernorte kennt. Das können einzelne Personen sein, das können Organisationen sein, das können auch Mitarbeiter irgendwo mal in einer Behörde sein oder in einem Architekturbüro oder eben die Kultureinrichtung. Auch hier kann man etwas lernen. Natürlich würde das heißen, man muss das ganze Bildungssystem anders budgetieren. Aber dass man auf dieser Basis dann Erfahrungen machen kann, also wir sagen auch, das ist ein stärker situiertes Lernen, was dann stattfindet. Situiert heißt, anknüpfend an die Lebenslage, Probleme und Interessen von, sagen wir, Kindern und Jugendlichen, wenn wir das noch über das schulische Klientel sprechen. Das wäre schon ein Ansatz. Dieses situierte Lernen ist etwas, das hat man vor etlichen Jahren in Großbritannien eigentlich eingeführt, und zwar in der alten Region Manchester etc., weil man da viele Kinder und Jugendliche gar nicht mehr erreicht hat mit dem klassischen schulischen Curriculum und hat gesagt, wir müssen das anders aufbauen, also sonst lernen die hier gar nichts mehr. Und das ist ein Ansatz, der dann tatsächlich auch funktioniert und es wieder zum Erfolg geführt hat, dass die Jugendlichen auch wieder ein Interesse daran hatten, überhaupt etwas systematisch zu lernen. Ich glaube, dass das der Pfad wäre, den man gehen sollte, aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob sich das tatsächlich auch so realisiert. Denn, also vielleicht noch ein kurzer Nachsatz, momentan sieht es so aus, es gibt Bildungslandschaften in Deutschland, ungefähr 500 kann man zählen, wo versucht wird, in diese Richtung zu denken, aber sie alle sind so abonniert, dass sie der Schule zuarbeiten. Die erste Frage ist immer, trägt diese Bildungslandschaft dazu bei, dass wir weniger Dropouts haben und mehr höhere Abschlüsse? Und wenn man da immer alles sozusagen auf die Schule fokussiert weiterarbeitet, dann sehe ich auch bei den Bildungslandschaften wenig Terrain, eine Bildungsidee zu favorisieren, wo man sagt, hier geht es auch in starkem Maße wirklich um Persönlichkeitsentwicklung und eigene Interessen, dass man sagen kann, hier geht es um eine erfolgreiche Lernbiografie für, emphatisch formuliert, ein gutes Leben.
Sie sagten gerade, Sie sind ein bisschen skeptisch, was da den Blick in die Zukunft angeht, aber Sie sagen ja auch immer wieder, dass es durchaus gelungene Beispiele in Deutschland gibt und Schulleiterinnen, Schulleiter, Lehrerinnen, Lehrer tagtäglich viel bewegen. Was sind denn die spannendsten Beispiele, die Ihnen untergekommen sind?
Das kann man einfach nach recherchieren, indem man sich den Deutschen Schulpreis anschaut, den ja die Robert-Bosch-Stiftung jährlich vergibt, und dann sieht man, das sind solche Schulen, die viel stärker als alle anderen auf sozialen Zusammenhalt setzen und viel mehr im Bereich von Kunst, Kultur, also im ganzen ästhetischen Segment viel mehr unterwegs sind. Ja? Mhm. Also ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr wurde das erste Gymnasium in dieser Hinsicht mehr ausgezeichnet in Templin. Das ist ganz im Norden von Brandenburg gelegen, ein kleiner Ort, da wäre man sonst nie drauf gekommen. Da gibt es ein Gymnasium, das genau so etwas praktiziert. Es gibt auch die Robert-Bosch-Schule in Hildesheim. Das ist ja im Grundschulbereich, die stark engagiert ist auf diesem Feld. Immer leben von der Idee, man lernt nur systematisch und interessiert etwas, wenn man das in einer Gemeinschaft tut, die auch gut funktioniert und da große Freiheitsgrade sind, also auch experimentell etwas anzufassen. Das meint jetzt nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern sich selber auch ausprobieren zu können. Und mir scheint das ein zentraler Weg zu sein. Aber gibt es natürlich etliche Schulen, aber es sind immer diese Leuchttürme oder manche sagen auch emphatisch, komisches Wort, Pioniere des Wandels.
Leuchttürme finde ich sympathisch.
Ja, ich auch. Das sind dann Leuchttürme und sie bleiben es auch zumeist. Das Interessante ist, wenn man sich das anschaut, wie Reformprozesse funktionieren, so kann man immer sagen, es gibt eine kleine Gruppe von Innovators, also das sind die Innovateure. Und das macht vielleicht 1 bis maximal 2% aus. Das sind die, die auch mit neuen Ideen kommen und diese voranbringen. Die sind dann eben auch prädestiniert, etwa für einen Deutschen Schulpreis oder andere Auszeichnungen. Dann gibt es noch eine Gruppe, das sind die sogenannten Early Adopters, also die das früh sozusagen adaptieren, was da an Neuem entwickelt worden ist. Da können wir vielleicht noch auf eine Quote im schulischen Bereich von 15% so. Und dann stagniert das. Weil man dann sagen muss, wie kommen wir in die Mehrheit hinein, also in so eine Majority. Und das ist dann so, dass man sagen kann, dann treffen wir auf ein Gros an Bedenkenträgern und Bedenkenträgerinnen, die dann sagen, ja, bei uns kann das nicht funktionieren, der Lehrplan ist so voll, wir haben permanenten Stress und so weiter. Dann gibt es ganz viele Argumente, die gebracht werden, wo man sagt, wir können eigentlich nichts ändern, wir müssen sozusagen mit dem Leiden, das wir täglich erfahren, weiterleben. Und da bräuchte es denn schon so etwas wie Impulse, die auch struktureller Art sind. Also da müssen sich eben auch die Ministerien stärker bewegen, da müsste das Hochschulsystem sich stärker bewegen, auch die Weiterbildung von den Lehrkräften, wenn sich da wirklich etwas ändern soll. Das bekommt man nicht hin mit den vielen Leuchttürmen, die man dann aufscheinen lässt. Und wenn man nicht von Best Practice reden will, sagt man heute, Good Practice ist auch schon mal was. Aber ich sehe genau hier immer diese Schranke.
Ja, da reicht wohl so der Idealismus einzelner Lehrkräfte nicht aus. Da braucht es mehr.
Da braucht es mehr. Also die einzelnen Lehrkräfte, die mal was Tolles machen, die heißen bei uns in der Mikrosoziologie die Partisanen.
Okay. Ich nehme schon viel mit.
Ja, die gibt es immer. Also auch lange Zeit sind sie mit sehr viel Euphorie dabei, um dann am Ende ganz oft frustriert zu sein oder zynisch zu werden oder mit einem Burnout daherzukommen. Wenn man in der Schule etwas bewegen will, braucht man immer größere Gruppen. Unsere Erfahrung ist also, hast du 7 zusammen, kannst du schon was machen. Und wenn du dann die Schulleiter noch überzeugst, dann kann es wirklich losgehen, dass was anderes passiert als das, was wir bisher gesehen haben.
Also alles in Bewegung. Mein Lateinlehrer hat immer gesagt, Panterei, alles fließt, dynamisch.
ich habe eher das Gefühl, dass die Schule ist ein recht geronnenes System.
Ja, das stimmt, aber es sollte alles in Bewegung sein und bleiben und ein dynamischer Prozess sein. Ich hätte jetzt für Sie noch mal 3 Wortpaare wie vorhin. Sind Sie bereit?
Ich versuch's, ja.
Ich finde, das hat vorher schon super geklappt. Also, Lernhaus oder Flurschule?
Ja, sicherlich ein Lernhaus. Die Flurschule ist ja eine, von der man sagen kann, da sind dann die geschlossenen Räume da, dann wird die Tür zugemacht und moderne Schulen haben vielleicht nochmal ein Sichtfenster, damit man von außen kontrollieren kann, ob wirklich alles funktioniert. Aber in diesen geschlossenen Räumen gibt es dann eben auch bestimmte Erwartungshaltungen, nicht, die Schülerinnen und Schüler dann auch tatsächlich erfüllen, nicht? Eine Schule, die nicht in diesen geschlossenen Räumen arbeitet, sondern in stärkerem Maße auch zulässt, dass man den Unterrichtsgegenstand sich selber sucht.
Zweites Schlagwort-Duo, Gleitzeit oder 8 Uhr Schulbeginn?
Also da wäre ich als Frühaufsteher durchaus für Gleitzeit. Weil das muss man sich ja vorstellen, um 8 Uhr müssen alle fit sein, Punkt 8 etwas machen zu können. Ob das jetzt Deutsch oder Mathe oder was anderes ist. Es gibt nicht so etwas wie ein gleitendes Hineinkommen in die Lehr-Lern-Situation. Und das ist für die Lehrkräfte misslich wie auch für die Schülerinnen und Schüler. Bei der Zeit, die man heutzutage in den deutschen Schulen verbringt, das ist ja weitaus mehr als etwa in den Schulen in Finnland, dass man das schon zugestehen könnte, zu sagen, okay, es gibt eine Gleitzeit zwischen 8 und 9 Uhr. Um 9 Uhr starten wir dann wirklich. Man kann vorher noch frühstücken, sich über die Dinge auch unterhalten oder schon mal Material anschauen oder jemand hat was mitgebracht und sagt, damit starten wir vielleicht. Ich glaube, dass das eine viel verbessertere Lernatmosphäre ist, als das, was wir jetzt da haben. Also Tür zu, 8 Uhr.
Ja, mir würde Gleitzeit auch viel besser oder hätte besser gefallen. Ich bin nämlich eher eine Eule.
Na, sehen Sie, ich werde ja früher angefangen.
Dann das letzte Wortpaar. Fit fürs Arbeitsleben oder fit für die Zukunft?
Ja, das ist ja gar nicht trennbar, also Arbeitsleben und Zukunft. Aber ich würde trotzdem sagen, fit für die Zukunft, weil Arbeitsleben bedeutet ja letztendlich, dass man alles, was innerhalb der Bildungsprozesse läuft, funktionalisiert. Nicht? Also auf den Punkt gebracht, wie hieß es früher auf Plakaten, denkst du gut genug für Siemens, ohne diesen Konzern jetzt diskreditieren zu wollen. Sondern, dass man sagt, es geht nicht um eine Funktionalisierung, also etwas für andere leisten zu können, sondern funktional etwas an Erkenntnissen zu haben und Fähigkeiten, Fertigkeiten zu besitzen. Die bedeuten eben, dass man reflektiert die Dinge angehen kann, sich etwa für bestimmte Beruflichkeiten entscheidet oder sie auch lässt, dass man das auch nach Kriterien orientiert macht. Sehen Sie, als vor einigen Jahren die Windkraftanlagen noch geboomt haben, da war es so, dass man sich wunderte, dass sehr viele Ingenieure dort zu den Windkraftanlagenbauern gegangen sind, obwohl sie dort weniger bezahlt bekommen haben. Warum haben sie das gemacht? Sie hatten ein Argument, sie haben gesagt, das ist was Sinnvolles. Und ich glaube, dass also diese Frage nach dem, was ist eigentlich sinnvoll für mich, wenn es gut geht, auch für die Gesellschaft, dass das ein zentraler Punkt ist. Und von daher ist das Lernen für die Zukunft das Entscheidende, weil man genau diese Fragen ja heutzutage stellen muss. Etwa wenn man den Blick auf den Klimawandel wirft oder auf die Probleme der sozialen Kohäsion oder was machen wir mit dem Umgang mit den Tendenzen nach rechts in dieser Gesellschaft. Und da muss man sich, glaube ich, schon durchaus positionieren. Und man braucht also in Bezug auf das, was ich sehe, eine große Fähigkeit zur Antizipation, also die Fähigkeit, vorausdenken zu können und sich tatsächlich mit dieser Welt, wie sie morgen ausgestaltet sein könnte, zu beschäftigen, damit sie einen nicht überrumpelt, sondern dass man da selber auch mitentscheidet und sie auch mitgestaltet. Und dafür, denke ich, ist das Thema Zukunft das Zentrale.
Also steht dem Bildungssystem einiges bevor, wenn es diesen Reformweg gehen möchte?
Ja, ich würde sagen, ja. Also da braucht es wirklich eine ganz, ganz große Revision. Das betrifft die Organisationsstruktur, es betrifft aber auch die Inhalte, die wir ja schon so seit ewigen Zeiten mitschleppen. Und was wir brauchen, ist tatsächlich eine gigantische Streichung dessen, was wir innerhalb des Curriculums sehen. Also provokant formuliert. Ich könnte mich ja, oder Sie können sich auch fragen, habe ich gestern Abend im Bett gelegen und überlegt, hast du heute den Satz des Pythagoras angewandt?
Nein.
Und sehen Sie? Und das passiert doch den meisten so. Aber der Satz des Pythagoras ist der Klassiker, den man in allen Schultypen lernen muss. Ich will jetzt nicht sagen, den schaffen wir jetzt mal ab, aber da gibt es doch eine ganze Menge Zeug, von dem ich sagen würde, das muss nicht unbedingt sein. In Preußen muss man sich nicht in der Geschichte mit den Salien beschäftigen. Das ist vielleicht im süddeutschen Raum noch interessanter. Ob man Dateien jetzt machen muss, zweifle ich auch an, aber es ist ein nettes Hobby, das man betreiben kann.
Für den, der es kann?
Ja, gut. Da gibt es wahnsinnig viel, wo ich denken würde, das wäre schon zur Disposition zu stellen, dass man was anderes machen kann.
Herr Dehaan, die allerletzte Frage an Sie. Was wäre Ihr Tipp an unsere Hörer und Hörerinnen, an Lehrkräfte, an Eltern und Schüler und Schülerinnen, die Zukunftsschule hören und wissen wollen, wie sie das Leben und Lernen an der Schule jeden Tag ein kleines bisschen angenehmer und besser machen können?
Also da würde ich ganz stark auf die Idee von Partizipation ausgehen wollen. Also zu sagen, bringt etwas in die Schule mit, was euch interessiert und insistiert darauf, dass man sich damit befasst. Und wenn dann gesagt wird, wir müssen was anderes lernen, dann können Schülerinnen und Schüler, auch Eltern sagen, das haben wir sowieso das meiste nach dem nächsten Test schon wieder vergessen. Und ich glaube, dass das ein Pfad wäre zu sagen, lass uns doch mal stärker anknüpfen an die Interessen, die wir wirklich haben. Und dann gucken, wie wir das, was wir curricular tatsächlich machen müssen, denn da in irgendeiner Form mit einbinden. Das halte ich für sozusagen einen kleinen Alltagsschritt, der vielleicht Mut macht.
Lieber Herr Dehaan, vielen, vielen Dank für das informative Gespräch. Und ich habe mehr mitgenommen als nur Leuchttürme und Partisanen.
Okay, bedanke mich
Danke.
Auch bei Ihnen.
Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Zukunft Schule, dem Podcast für Bildung mit Weitblick. Mein Name ist Denise Lapöck. In der nächsten Folge lassen wir die Schüler und Schülerinnen einfach mal selbst zu Wort kommen und treffen engagierte Jugendliche, die auch bei Fridays for Future aktiv sind.